Ja, wir hatten das letzte Mal mit dem Hebräerbrief angefangen. Wirklich nur angefangen. Und es ist für manche tatsächlich der schwierigste Brief im Neuen Testament, was ich gut nachvollziehen kann. Er ist sehr jüdisch, kann man sagen, oder alttestamentlich. Und das ist uns meistens nicht so vertraut. Es geht da um Opfer, es geht um Hohepriester, es geht um Stiftshütte, es geht um Melchisedek und ähnliches. Und das scheint für uns heute ja erstmal gar keine Rolle mehr zu spielen. Also wann hören wir da drüber, wann beschäftigen wir uns damit? Sehr selten. Und wir kennen uns da meistens auch nicht so aus mit diesen Themen, die da anspricht. Wir müssten also, um den Hebräerbrief zu verstehen, das Alte Testament gut kennen. Besonders zum Beispiel das dritte Buch Mose, was wir am wenigsten lesen von allen. Und dadurch wirkt es auf uns alles erstmal sehr kompliziert und weit weg. Und evangelische Christen können sich bei ihren Schwierigkeiten mit dem Hebräerbrief auch gut noch auf Martin Luther berufen. Der hatte damit auch seine Schwierigkeiten. Und er war sogar der Meinung, dass bestimmte Aussagen in diesem Brief gegen das Evangelium und gegen die Briefe des Paulus wären. Er sagt, wir finden da zwar auch Lehre drin, die es wert sind, dass wir sie aufnehmen sollen mit aller Ehre, aber man soll diesen Brief an die Hebräer nicht den anderen apostolischen Briefen gleichstellen. Auch wenn er das hochschätzt, was da über Jesus denn als hohen Priester gesagt wird, Luther hat den Hebräerbrief genommen, er stand erst am Ende der Paulusbrief und hat ihn von dort weggenommen und zusammen mit dem Jakobusbrief und den Anhang des Neuen Testamentes verfrachtet. Auch die Offenbarung und Judasbrief hat er dort mit hingetan. Und er hat im Inhaltsverzeichnis diesen Schriften auch gar keine Nummer gegeben, wie sonst allen anderen, sondern hat es praktisch wie so einen Anhang gesehen, ohne Ziffer und auch noch durch Einrückung abgesetzt vom übrigen Inhaltsverzeichnis. Und er hat damit ausgedrückt, dass diese Schriften eigentlich für ihn eher so was wie Apokryphen sind, die es im Alten Testament gibt. Also kann man schon mal lesen, aber ist dem Rest nicht gleich zu achten. Und so kommt, dass wenn man den Hebräerbrief sucht in der Bibel, der in der Lutherbibel weiter hinter steht als in allen anderen Bibeln der Welt. Also schon in der Einheitsübersetzung steht er weiter vorn und in allen anderen auch, außer bei Luther, da steht er ganz hinten. Da wir lutherisch sind, haben wir da Luther die Treue gehalten und das so beibehalten. Es gibt trotzdem welche, die diesen Brief lieben. Zum Beispiel das 11. Kapitel, das ist so ein Rückblick auf die Glaubenshelden der Bibel und das liest sich sehr, sehr gut und ist beeindruckend. Und es ist auch so, dass der Hebräerbrief in einzigartiger Weise das Alte Testament beleuchtet. Und er zeigt uns, wie der erste Teil der Bibel, den wir das Alte Testament nennen, und das Neue Testament miteinander zusammenhängen. Wie unser Glaube mit der Tora und dem Tempel etwa zusammenhängt. Und wie wir durch Christus in eine ganz neue Beziehung zu Gott treten können. Und wir können durch diesen Brief auch lernen, dass Alte Testament, den ersten Teil der Bibel, mit Gewinn für uns zu lesen und das mal das Alte Testament anders zu verstehen und auch für uns von Christus her zu interpretieren. Und schließlich kann man sagen, wer Jesus liebt, der wird auch den Hebräerbrief lieben, weil er Jesus nochmal in einer Weise darstellt und zeigt, wer er ist, wie das die anderen Briefen und Schriften alle nicht tun. Jesus vereint ja in sich drei Titel oder drei Funktionen, die wir im Alten Testament kennen, nämlich Priester, Prophet und König. Das waren so die drei herausragenden Ämter im Alten Testament. Und nur der Hebräerbrief stellt ihn als Priester dar. Die anderen als Prophet und als Herr, als König, aber als Priester so gut wie nicht. Und so wäre Das Neue Testament ohne diese Lehre von Jesus als dem hohen Priester, der für uns vor Gott eintritt. Paulus deutet das mal in Römer 8 und so, aber das ist mal ein Satz. Aber dass das erklärt wird, es wäre unvollständig, das Neue Testament, wenn wir nicht diese Sicht noch auf Jesus hätten, die der Hebräerbrief uns gibt. Und im gewissen Sinne ist der Hebräerbrief sogar eine Gesamtdarstellung des christlichen Glaubens. Man kann eigentlich fast alles, was für den Glauben wichtig ist, auch darin finden. Er beginnt mit der Schöpfung, das haben wir uns letztes Mal schon angeguckt, Kapitel 1. Und er endet mit dem Einzug des wandernden Gottesvolk im Himmel, Kapitel 12 und 13. Also hat den ganzen Heilsplan eigentlich drin. Und ein Lieblingswort des Hebräerbriefes ist besser oder größer. Besser und größer. Jesus ist besser, größer, großartiger als die Besten und die Größten, die wir sonst so haben. Er ist viel höher als alle Engel, als alle Propheten, als alle Priester. Also man könnte die ganze Theologie des Hebräerbriefes als eine mehr als Theologie bezeichnen. Jesus gibt mehr, es gibt mehr bei ihm als irgendwo anders. In ganz positiver Weise und auch in einer Weise, die wir gerne ausblenden, besonders als evangelische Christen, darauf komme ich noch. Aber wozu wurde der Brief überhaupt geschrieben? Oder zunächst, wer hat ihn geschrieben? Es steht nirgendwo, wenn ihr hier reinguckt, sonst hat man immer Absender Paulus an und so, hier steht nichts. Und das ist eins der großen Rätsel des Neuen Testamentes überhaupt, wir wissen es nicht. Es gibt verschiedene Vorschläge, wer das gewesen sein könnte. Traditionell hat man gesagt Paulus. Augustin, aber etwa ein früher Kirchenlehrer, hat das angezweifelt am Beginn des 5. Jahrhunderts als erster. Er sagt, der Hebräerbrief hat einen ganz anderen Stil, hat eine ganz andere Sprache als die anderen Paulusbriefe. Manche schlagen Barnabas vor, den Mitarbeiter von Paulus, weil da viel Ermutigung drin ist und sein Name bedeutet Ermutiger. Andere sagen, es könnte Lukas gewesen sein, weil das Griechisch dem Lukas-Evangelium ähnelt, es ist ähnlich kompliziert. Wieder andere denken, es könnte Stephanus gewesen sein oder Silas oder Apollos. Manche, die es ganz abenteuerlich lieben, sagen, es könnte auch Priscilla gewesen sein, eine Frau. Und weil man das dann nicht sagen wollte, dass eine Frau ihn geschrieben hat, hat man den Namen weggelassen. Also es gibt die verschiedensten Thesen dazu. Klar ist es, dass es jemand war, der mit Timotheus zusammengearbeitet hat. Am Ende Kapitel 13 wurde er erwähnt. Und dass es jemand war, der zum Kreis der Apostel gehörte. Das ist wichtig, was den Status dieser Schrift angeht. Es ist ein apostolisches Buch, nur deshalb hat man es dann auch aufgenommen. Man hat nur Schriften der Apostel aufgenommen ins Neue Testament. Und schon Origenes, das war auch so ein alter Kirchenvater, der sagte, allein Gott weiß, wer ihn geschrieben hat. Überlassen wir es mal, im Himmel werden wir es vielleicht erkennen, wer es war. Also wer ihn geschrieben hat, wissen wir nicht. Und wäre die nächste Frage, an wen ist er eigentlich geschrieben, wissen wir auch nicht. Der Titel sagt die Hebräer, das sagt nur alles und nichts. Das ist ein Titel, der Ende des 2. Jahrhunderts auftaucht bei Clemens von Alexandrien. Gibt es wieder viele Vorschläge, an wen denn du eigentlich gewesen sein könnte. Nach Alexandria, dort in Ägypten gab es eine große jüdische Gemeinde. Oder nach Antiochien oder Jerusalem oder Ephesus. Allerdings finden wir am Ende einen Schlüssel, Kapitel 13, Vers 24. Da sendet der Schreiber Grüße aus Italien. Alle Heiligen, die aus Italien sind, grüßen euch. Wenn die aus Italien kamen, dann kann man daraus schließen, dass der Brief nach Italien geschrieben wurde, sonst hätte das keinen Sinn. Vielleicht ist er an die Gemeinde in Rom gegangen. Wenn dem so wäre, dann ist er etwas später als der Römerbrief verfasst worden. Denn es wird da auf einiges Bezug genommen, was dort geschehen ist, was zur Zeit des Römerbriefes, so wie wir ihn lesen, so noch nicht stattgefunden hatte. Die Hälfte der Gemeinde in Rom war jüdisch. Und die Frage ist jetzt, warum brauchte diese Hälfte nur einen besonderen Brief? Darauf werden wir gleich zurückkommen. Das nächste, was immer gefragt wird, wann wurde der Hebräerbrief geschrieben? Also wer, wohin, wem und wann? Klar ist, dass die ersten Leiter der frühen Gemeinde schon gestorben waren, denn der Gemeinde wird gesagt, Kapitel 13 auch, gedenkt eurer Leiter, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an, also ihr Sterben, und folgt dem Beispiel ihres Glaubens nach. Also eine erste Generation von Aposteln oder Leitern der frühen Gemeinde war schon tot. Andererseits werden der Tempel in Jerusalem und auch der ganze Opferdienst noch vorausgesetzt, er scheint noch zu laufen, das ist ständig von die Rede. So muss der Brief also vor dem Jahr 70 geschrieben sein, denn da war Schluss mit dem Tempel und allen Opfern. Und so kommen wir etwa auf die Jahre zwischen 55 und 70. Nun wurden unter Kaiser Claudius Anfang der 50er Jahre etwa 40.000 Juden aus Rom ausgewiesen. Da waren Priscilla und Aquila dabei, die waren deshalb nach Korinth geflohen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte und wir lesen dann im Korintherbrief von denen. Und danach wurde die Gemeinde von Rom mehr von den Heidenchristen dominiert, weil die Juden also viele fort waren. Aber die Juden durften dann nach dem Tod von Claudius im Jahr 54 wieder zurückkehren. Und dann nahmen nun die Spannungen zwischen Judenchristen und Heidenchristen in Rom zu. Die kamen ja aus völlig verschiedenen Hintergründen und haben Dinge auch verschieden gesehen und praktiziert. Paulus hat ihnen schon geholfen, seinen Brief an die Römer, da geht's viel, nehmt einander an und so weiter. Der eine hält den Sabbat, der andere nicht, der andere isst Fleisch, der andere isst nicht und so weiter. Also er hat versucht, das Miteinander dort ein bisschen zu ordnen neu, dass man sich gegenseitig annimmt. Dass Judenchristen und Heidenchristen miteinander eine Gemeinde bilden, dass die alle miteinander integriert sind. Und dann hat sich aber unter Kaiser Nero die Lage wieder verschlechtert. Und man kann den Nero in gewisser Weise mit Hitler vergleichen. Der hat erst einige gute Dinge getan und hat sich dann als ein sehr bösartiger und größenwahnsinniger Diktator entpuppt. Unter ihm haben viele Christen gelitten, viele wurden getötet. Von dieser schlimmen Verfolgung lesen wir im Römerbrief noch nichts. Aber Verfolgung wird im Hebräerbrief vorausgesetzt. Es ist noch nicht direkt von Märtyrern die Rede, aber von Vandalismus, dass ihr Besitz konfisziert wurde, dass einige im Gefängnis waren. Davon lesen wir. Unter anderem Timotheus auch, der im Gefängnis war. Natürlich litten darunter alle Gläubigen, egal ob Heiden oder Juden. Warum dann angesichts dieser Leiden ein Brief speziell an die Juden, die an Jesus glaubten? Da gibt es eine sehr einfache Antwort, die das erklärt. Die Gläubigen aus dem Judentum hatten die Chance, einfach zurückzukehren in die Synagoge. Und das hatte seinen Reiz, weil das Judentum war in Rom anerkannt. Das war legal. Also Juden wurden nicht verfolgt, da wurde sogar akzeptiert, dass sie den Sabbat hielten und so weiter. Die anderen hatten das Vorrecht nicht. Das Christentum war illegal. Die Synagogen waren registriert, die Kirche lebte im Untergrund. Die Juden brauchten also bloß mit ihren Familien zur Synagoge zurückzukehren. Und dann waren sie vor Verfolgung sicher. Und sie konnten ja mit bestem Gewissen noch sagen, wir glauben doch an denselben Gott, wir glauben an denselben Gott Israels, an den Gott der Bibel, alles gut, wir kehren zu diesem Glauben zurück. Die Sache hatte nur einen Preis, dass sie sich öffentlich von dem Glauben an Jesus lossagen mussten. Und das war ein Dilemma. Sie hatten von Jesus gehört, sie glaubten an ihn als Messias. Aber jetzt als Messiasgläubige wurden sie und ihre Kinder verfolgt, ihre Fenster wurden eingeschmissen, der Besitz wurde konfisziert, sie kamen ins Gefängnis und in der Synagoge waren sie sicher. Sie hätten nur an der Eingangstür sagen müssen, ich verleugne, dass Jesus der Messias ist und alles wäre gut gewesen. Dieser eine Satz. Und deshalb wurde dieser Brief vorwiegend an jüdische Gläubige geschrieben vor dem Hintergrund ihrer Verfolgung. Und der Schreiber versucht jetzt alles, um sie aufzufordern, im Glauben an Jesus festzubleiben und das Ja nicht aufzugeben, auch wenn Verfolgung droht. Am Ende, ich finde das fast lustig, Kapitel 13, 22, sagt er, er hätte der Gemeinde nur einen kurzen Brief der Ermahnung, der Ermutigung geschrieben. So kurz ist der Brief nicht. Aber durchaus praktisch. Er will keine Dogmen lehren in dem Sinne, sondern er will davon abhalten, dass die Gläubigen in die Synagoge zurückfallen. Alles, was er sagt, von Anfang bis zum Schluss, zielt nur darauf, fallt nicht vom Glauben an Jesus ab, geht nicht einfach nur in die Synagoge zurück. Und dafür wirft er alles in die Waagschale, was ihm einfällt an Argumenten, um sie davon abzuhalten. Er appelliert, er warnt, er spricht freundlich und doch sehr stark. Er gebraucht jedes Argument, weil er fürchtet, die verlieren ihr Heil, wenn sie den Glauben an Jesus wieder aufgeben. Das ist also dieser Brief ein leidenschaftlicher Appell, keine dogmatische Abhandlung, wie wir es vielleicht heute lesen würden, sondern bitte fallt nicht zurück, geht weiter, bleibt auf dem Weg. Aber der Schreiber tadelt nicht, er identifiziert sich mit seinen Lesern, er stellt sich an ihre Seite. Man kann sich vorstellen, wie so ein Bergführer, der nochmal zurückgeht zu einem, der hinten abgehängt hat und dann immer weiterkommt, der müde ist und ihr wisst, wie er die nächsten Schritte macht und sagt, komm, geh mit, ich helfe dir, dass du mit auf den Gipfel kommst. So ist der Hebräerbrief. Ganz untypisch für andere Briefe im Neuen Testament wechselt der Schreiber ständig zwischen Darstellung der Lehre und Ermahnung. Also es kommt Lehre, Ermahnung. Die meisten neutestamentlichen Briefe haben erst einen dogmatischen Block, da wird Lehre erklärt und dann im zweiten Teil wird die Folgen für unser Leben, kommt die Ermahnung, die praktischen Sachen. Wir haben in den ersten Kapiteln 1 und 2 eine ausführliche Argumentation von der Dogmatik her. Und in den folgenden Kapiteln, dann werden die Argumentationen kürzer und die Appelle länger. Dann haben wir in Kapitel 11 nochmal was Thematisches und Kapitel 12 und 13 eigentlich nur noch Ermahnungen. Also am Anfang doch schon mehr Darstellung der christlichen Lehre, weniger Appelle, am Ende umgekehrt. Deswegen ist der erste Teil ein bisschen schwieriger zu verstehen als der zweite Teil. Und die Abschnitte, die Leser zu etwas auffordern, enthalten immer wieder den Ausdruck, lasst uns ablegen, lasst uns laufen, lasst uns, kommt, macht wieder weiter, kommt, macht los, kommt aus dem Knick und so. Die meisten Argumente hier werden aus dem Alten Testament genommen. Das war das Einzige, was die Christen ja als Heilige Schrift hatten. Also der Römerbrief lag den Römern schon vor, wenn sie ihn hatten. Aber sonst haben die ja alles, auch ihr Leben mit Jesus, aus dem Alten Testament abgeleitet, das Neue wurde erst geschrieben. Wir haben etwa 37 Zitate aus dem Alten Testament in dem Brief und 40 Anspielungen. Es wird nach der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes zitiert, nach der Septuaginta, das war den jüdischen Gläubigen vertraut, weil Rom die Weltsprache war und die haben sie auch gesprochen. Und dabei wird das Alte Testament hier in doppelter Weise verwendet, einmal als Kontrast zum Neuen. Also das Alte war unterlegen im Alten Bund und das neue Leben im Neuen Bund ist überlegen, da es bietet viel mehr. Also eher negativ, Kontrast. Und in zweiter Weise positiv, dass er auch eine Kontinuität zwischen den beiden Bünden feststellt, im Alten und Neuen Bund. Und viele Beispiele nennt aus dem Alten, die wir im Neuen nachahmen können. So kann man sagen, das hat Augustin mal so formuliert, das Neue Testament ist im Alten verborgen. Und das Alte ist im Neuen offenbart. Das Neue Testament ist im Alten verborgen und das Alte Testament ist im Neuen offenbart. Da sehen wir nochmal die Erfüllung und das, worauf es hinzielt. Zur Sprache und Denkweise. Der Hebräerbrief beginnt wie eine schriftliche Predigt. Das haben wir letztens festgestellt. Und er endet wie ein Brief. Und da kann man fragen, ist es überhaupt ein Brief oder ist es eine Predigt? Oder was ist es denn nur? Man kann es gar nicht richtig einordnen. Es passt zu nichts. Manche sagen, es ist das erste Dokument christlicher Kunstliteratur. Wir finden in ihm urchristliche Verkündigungen, kombiniert mit dem rhetorisch geschulten Kunstvortrag der hellenistischen Synagoge. Er ist also wie eine Rede aufgebaut oder wie eine Predigt. Man könnte auch sagen, wir haben im Hebräerbrief die erste urchristliche Predigt, vollständig. Wir haben Zusammenfassungen sonst auch in der Apostelgeschichte oder so, man redet des Stephanus oder sowas, aber das ist eine Zusammenfassung. Hier die erste vollständige urchristliche Predigt. Kann man uns mal einen Augenblick vorstellen, wie wird es euch im Gottesdienst gehen, wenn der Hebräerbrief in einem Stück vorgelesen würde? Das wird heute kein Mensch aushalten. Diese Konzentration und diese Vielfalt aufnehmen, würden wir nicht hinkriegen. Die Menschen im Altertum konnten das. Das ist Wahnsinn. Es ist die erste Predigt, die alle Mittel der antiken Rhetorik verwendet und Sprachformen und praktisch aufs Christentum überträgt. Das Griechische hier, also ist ja ursprünglich griechisch geschrieben, ist ziemlich kompliziert, das komplizierteste im ganzen Neuen Testament. Also ich habe mal das Neue Testament für mich mal so übersetzt, Hebräerbrief, da knabbert am meisten dran. Lukas ist auch ähnlich schwierig, aber Hebräerbrief ist schlimm. Normalerweise ist es im Straßengriechisch geschrieben, Koine sagt man dazu. Hebräerbrief kommt fast mit klassischem Griechisch daher, jedenfalls kommt dem sehr nahe. Also eher dem früheren Griechisch und der Universitätssprache. Und dieses hohe Niveau ist schon rein sprachlich schwer zu verstehen im Griechischen und von daher auch im Deutschen. Wir haben das letzte Mal, also wir haben die ersten drei Verse uns angeguckt, das ist nicht mal der erste Satz im Griechischen. Also der erste Satz geht von Vers 1 bis Vers 4. So lang ist der. Und schon der hat es in sich, dort sagen Gelehrte, das ist das beste Griechisch im ganzen Neuen Testament, was seine Konstruktion, seinen Rhythmus und seine Schönheit angeht. Er enthält eine Reihe von 5 griechischen Worten, die alle mit dem griechischen Buchstaben P beginnen, eine Alliteration. Die kriegt man in keiner englischen oder deutschen Übersetzung hin. Wichtig ist, dass wir noch die Unterschiede verstehen zwischen griechischem und hebräischem Denken. Das hebräische Denken entspricht eher einer waagerechten, horizontalen Linie zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, während das griechische Denken eher raumorientiert ist, so eine vertikale Linie hat zwischen Himmel und Erde. Unser Denken ist eher griechisch geprägt, hebräisch ist uns eher fremd und der Hebräerbrief vereint beide Sichten, also das horizontale Denken und das waagerechte Denken und man hat dann am Kreuz am Ende. Ich kann euch das hinterher nochmal in der Grafik zeigen. Also wir haben die vertikale Linie zwischen der himmlischen und der irdischen Welt, da wird immer wieder darauf zugenommen. Und wir haben die horizontale Linie zwischen Alten und Neuen, die sich dann treffen im Kreuz. Der Glaube führt uns vom Alten und Irdischen zum Neuen und Himmlischen. Er führt uns aus der Vergangenheit und der irdischen Wirklichkeit hinein, die himmlische und die zukünftige, also nach oben. Trotzdem alt und neu. Ja? Und die Gefahr ist, wo der erwarnt, wir könnten vom neuen Bund in den alten zurückfallen. Und wir könnten vom himmlischen wieder zurückfallen ins irdische. Irgendwelche irdischen Bräuche, die das himmlische eigentlich nur abbilden, aber das eigentliche ist im Himmel. Die alten Opfer mussten alle wiederholt werden. Ja, das kennen wir aus dem Tempelbetrieb. Das neue nicht mehr, das gilt einmal für immer. Die alten Priester waren auf der einen Seite und der eine Priester Jesus auf der anderen Seite, beziehungsweise auf beiden Seiten. Das ist was ganz anderes. Wir haben die alte Stiftshütte, den alten Tempel, die waren geschlossene Systeme, sage ich mal, ein unzugängliches Allerheiligstes. Der neue Tempel im Himmel hat offene Türen, wir haben unmittelbaren Zugang zu Gott. Was ganz anderes. Und damit sind wir schon beim Kernanliegen des Hebräerbriefes. Schlüsselworte sind besser und größer. Ganz oft, ich habe die ganze Stelle mal aufgeliefert. Oder umso mehr, desto mehr, viel mehr. Also wenn das schon im Alten so war, wie viel mehr im Neuen dann? Wir haben öfter mal dieses ein für alle Mal, was die Priester ständig wiederholen mussten. Jesus hat ein für alle Mal alles geklärt, ein für alle Mal. Ganz oft kommt auch das Wort heilig vor, ewig, vollkommen und besser sagte ich schon. Kommen wir jetzt mal zum Überblick durch diesen Brief. Das große Thema ist die Überlegenheit von Christus. Es wird gezeigt, wie Christus den großen Führern, Figuren und Institutionen der Vergangenheit überlegen ist. Es sind Engeln überlegen, Mose, dem Josua, dem Aaron, dem alten Bund. Jesus ist der Mittler eines neuen und besseren Bundes, jetzt wo der alte überholt ist. Man kann das einteilen in zwei Abschnitte, Kapitel 1 bis 10 und dann 10 bis 13 oder 1 bis 9 und dann, oder manche ziehen die Grenze zwischen 10 und 11. Wir haben mit den ersten Kapiteln eher die negativen Kontraste zwischen alten und neuen Bund, also die Vergangenheit im Vergleich zur Gegenwart, scharfer Kontrast zwischen Judentum und Christentum. Und wenn ich die Argumentation ins Heute übertragen sollte, worum es ihnen geht, dann könnte man so sagen, wollt ihr wieder das Wasser in einen Kessel auf dem Küchenherd erhitzen und in eine Blechwanne gießen, um dann Bad zu genießen? Oder nehmt ihr es aus der Leitung gleich in die Badewanne? Was wollt ihr? Wie könnt ihr so dumm sein, die alten Sachen wieder hervorzuholen, wenn ihr die neuesten und besten haben könnt? Wie könnt ihr so dumm sein, mit dem Handwagen nach Berlin zu fahren, wenn ihr ein Auto habt und fahren könnt? Und so vergleicht er das Alte mit dem Neuen. Der erste Satz, den haben wir das letzte Mal angeguckt, könnte man so reinschauen, nachdem Gott zu alter Zeit vielmals auf viele Weisen zu den Vätern geredet hatte, durch die Propheten, redet er in diesen Tagen, den letzten Tagen zu uns im Sohn. Dann geht es weiter, wer Jesus ist. Kontinuität zum alten Bund. Gott hat gesprochen im alten Bund durch viele. Kontrast ist, dass er zuletzt sprach, nicht nur lange Zeit, und endgültig und einmalig durch seinen Sohn. Die alten Worte, früher von Mose bis Malachi, waren viele, auf viele Weise, viele Fragmente, viele Themen, die es da so gab, Voraussagen über Christus in vielen Formen, wir haben da Prosa, wir haben Dichtung, wir haben Voraussagen, Geschichte, Gleichnisse, Gesetze, Liebeslieder, Visionen, vielfältige Weise, Kommunikation durch normale Menschen mit vielen Hintergründen. Die neuen Worte dann durch Christus in den letzten Tagen mit letzter Bedeutung, endgültiger Autorität, nicht durch viele Teile, sondern ein durch den Sohn. Und dann wird Jesus beschrieben in Bezug auf die Schöpfung. Da wird gesagt, er ist der Erste von allem. Durch ihn kam alles ins Dasein. Er erhält alles in seiner Existenz. Das haben wir das letzte Mal besprochen. Er trägt alles durch sein Wort. Er hat es auch durch ihn geschaffen und so weiter. Wir sehen Jesus in Bezug auf den Schöpfer. Da wird gesagt, er ist der Abglanz des Schöpfers, seiner Herrlichkeit. Er ist das Ebenbild seines Wesens. Und wir sehen ihn in Bezug auf die Geschöpfe, er ist der Retter am Kreuz, hat uns durch sein Opfer gereinigt von der Sünde, ist der verherrlichte Herr, blieb nicht im Tod, ist Priester, Prophet, König an der rechten Seite Gottes. Und dann haben wir den ersten Teil, wo Jesus mit den Engeln verglichen wird. Engel sind himmlische, geistliche, übernatürliche Wesen, die stehen über uns Menschen, aber unter Gott. Sie sind, ich sage mal, die höchste geschaffene Ordnung, die es gibt. Die werden im Judentum stark verehrt, aber im Hebräerbrief lesen wir, sie sind nur dienstbare Geister. Für uns, die Gemeinde. Und der Verfasser fragt, wollt ihr zurück in das Stadium, wo ihr Kontakt zum Himmel durch die Engel hattet? Durch Gottes Sekretäre sozusagen. Ihr seid doch zum Sohn gekommen. Ihr könnt doch direkt zum Chef gehen. Ihr müsst doch nicht euch im Vorzimmer aufhalten bei den Engeln. Bitte geht durch. Geht zum Chef. Zu Gott. Näher geht's nicht, als durch den Sohn zu Gott zu kommen. Im Judentum galten die Engel als Vermittler. Die hatten einen hohen Status als Vermittler und Boten. Wir Christen heute tendieren eher dazu, zu gering von den Engeln zu denken. Im evangelischen Glauben kommen sie nur wenig vor. Aber so war es notwendig und es ist bis heute notwendig, die Engel mal mit Christus zu vergleichen, damit die Gläubigen aus dem jüdischen wie aus dem heidnischen Hintergrund die Engel in ihrem Warnlicht sehen. In der Gegenwart hat Christus eine viel höhere Stellung als die Engel. Und für die Vergangenheit gilt, auch wenn das Wort durch die Engel bindende Autorität hatte im Alten Testament. Wir haben dort auch, dass die Gebote und das im Dornbusch alles, es gibt Stellen auch im Alten, dass Gott durch einen Engel das vermittelt hat. Das ist ein Engel, das kam nicht er selber. Engel. Auch wenn das schon bindende Autorität hatte, die Verkündigung durch Jesus ist noch viel wichtiger. Sie schaut direkt, ohne Vermittlung. Und die Apostel waren Augen- und Ohrenzeugen. Das heißt, diese Verkündigung ist viel authentischer noch. Sie ist bestätigt durch Zeichen und Wunder, wird auch noch erwähnt. Und in Bezug auf die Erlösung gilt, dass Jesus nicht für die Engel gelitten hat. Die können nicht erlöst werden übrigens, sondern für uns Menschen. Und er hat die Bestimmung des Menschen erfüllt, zu herrschen. Und den Menschen vom Tod und der Furcht vor dem Tod erlöst. Also die Überlegenheit von Jesus über die Engel. Es kommt so im ersten Kapitel. Dann geht es weiter, dass Jesus verglichen wird mit diesen großen Führern im Alten Testament. Ab Kapitel 3 lesen wir dann, Jesus ist größer als Mose und Josua. Im Judentum gilt Mose als der größte Führer, ist er auch. Hebräerbrief sagt, Christus ist überlegen. Beide, Mose und Jesus, waren treu über das ihnen anvertraute Haus, aber Christus ist der Erbauer des Hauses. Er ist viel höher als der Mose. Und der Mose versagten alle durch den Unglauben, bis auf zwei Ausnahmen. Das ist auch eine Warnung an uns heute. Kommen wir nochmal drauf. Das ja. Und Josua konnte seine Gemeinde nicht wirklich ins Land der Ruhe führen. Immer wieder Thema ab Kapitel 4, konnten nicht in die Ruhe, hat nicht geklappt. Aber das sollte uns umso mehr anspornen, jetzt in die Ruhe einzugehen, die Jesus uns geschenkt hat. Jesus ist der überlegene Führer und er bringt uns wirklich zur Ruhe in Gott. Mose führte aus Ägypten, Josua führte ins verheißene Land. Und das erinnert uns daran, dass nicht nur wichtig ist, wovon Jesus uns erlöst hat, von der Sünde, sondern auch wofür, für Gott, für den Himmel, für ein Leben nach Gottes Willen. Ein weiteres Thema ist dann ab Kapitel 7 bis 10, dass sozusagen der Schatten mit der Substanz verglichen wird. Wir haben einen Gegenstand, jetzt meine Hand, und die wirft hier einen Schatten. Und erklärt, das Alte Testament zeigt eigentlich nur den Schatten. Christus ist der Gegenstand, ist das Eigentliche. Das, was wir im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel sehen, ist so schattenhaft vorgebildet. In Christus ist es tatsächlich Wirklichkeit geworden, das Substanz. Es ist so, als ob Jesus sozusagen seinen Schatten zurück ins Alte Testament wirft. Da hat es immer auch verzerrte Proportionen, wenn das Licht ein bisschen schräg kommt. Es gibt noch nicht das klare Bild, was wir eigentlich brauchen. Das haben wir erst im Neuen Testament, wenn wir Jesus sehen. Das betrifft einmal die Priesterschaft, das wird ausführlich diskutiert. Wir haben im 1. Mose so einen merkwürdigen Priesterkönig, den Melchisedek, der taucht bei Abraham mal kurz auf, im 1. Mose 14, das überliest man normalerweise. Und im Hebräerbrief wird erklärt, das war schon so ein Schatten, wie Christus ist. Ohne, da wird keine Stammlinie, nichts genannt, da ist ewig Priester und so weiter, so ein paar Dinge. Auch im 3. Mose haben wir ganz viele Vorschriften über die Opfer und so weiter. Und der Hebräerbrief sagt, das sind Vorschattungen. Da wird angedeutet, was Christus alles getan hat. Ich habe ein Buch zu Hause über 3. Mose 8, wo der alte Küttner mal nur über diese Opfer da geschrieben hat, die man eigentlich so langweilig findet und wo er das aufzeigt, bis in die Einzelheiten, wie Christus jedes Opfer erfüllt hat. Der hat sich da mal reingekniet in diese ganze Geschichte. Wir haben im Alten Testament das Passahlamm, das geopfert wurde, stellvertretend, unschuldig, und das Blut schützt vor dem Tod und sagt, das hat sich in Jesus nochmal ganz anders erfüllt, dass uns sein Blut schützt vor dem ewigen Tod. Wir haben die Fürbitte von Aaron und von Mose und dann sagt der Christus, der viel vollkommenere Fürbitter für uns vor Gott, der immer vor Gott eintritt für uns und so weiter. Dann wird der alte Bund mit dem neuen verglichen. Es sagt, alten Bund zurückgehen, wo er schon im neuen war, das ist das Dümmste, was ihr machen könnt. Der neue Bund basiert auf Vergebung, da ist alles vergessen, was Gott vergeben hat, hat er vergessen, ist vollständig für immer, einmal für immer. Während man im alten Bund immer wieder an die Sünde erinnert wird, man muss immer wieder neu opfern. Die Opfer werden verglichen. So diese beinahe Opferung von Isaak war so eine Vorschattung, da sieht man schon, dass Gott am Ende seinen Sohn opfert, nicht wir sollen den Menschen opfern. Aber da ist schon ganz vieles, dass dann Lamm sich findet, was dann stellvertretend stirbt und so weiter. Isaak war damals ein junger, voll erwachsener Mann. Der hätte seinen Vater überwinden können, wenn er gewollt hätte, aber hat sich untergeordnet. Realisieren wir gar nicht so, was das alles heißt, die Zusammenhänge. Auch mit der, also er war wahrscheinlich bei der, wenn man die Zahlen noch liest, wie alt die Sarah war, weil die dann starb, also die Kapitel Vorneweg, Hinterwerk liest, kommt man drauf, dass Isaak bei seiner Opferung etwa 33 Jahre alt gewesen sein muss. So alt wie Jesus dann. Und der Berg, auf dem das geschah, ist dann der Berg, auf dem Jesus starb. Also es sind ganz viele Parallelen. Und dann wurde Abraham von einem Engel abgehalten und der Witter geopfert, der sich da an den Dornen verheddert hatte. Und dann Jahrhunderte später trug das Lamm Gottes eine Krone aus Dornen und starb auf diesem Berg Moria. Und solche Dinge erklärt eigentlich der Hebräerbrief und sagt, das hat sich dort erfüllt und ihr könnt doch nicht zurückgehen zu diesen Vorschattungen. Dann würdet ihr verleugnen, was Jesus jetzt einmal für immer vollbracht hat und erfüllt hat. Und dann gibt es den eher positiven Teil des Briefes, da geht es mir um die Kontinuität zwischen Alten und Neuen Bund. Es gibt gute Dinge im Alten Bund, die nicht überholt sind. Es gibt Dinge, die laufen direkt durch. Das eine ist der Glaube an Gott. Das ist ein gemeinsames Thema. Der Glaube der Vertreter des Alten Testamentes nötigt auch uns heute allerhöchsten Respekt ab. Sie hatten nicht die Offenbarung, die wir in Christus hatten. Wir hatten viel weniger. Auf sie war noch nicht der Heilige Geist ausgegossen, wie auf die neutestamentliche Gemeinde. Aber diese Männer und Frauen gingen einen Glaubensweg. Das war Wahnsinn fast, würde ich sagen, auch wenn sie überhaupt nicht sahen, was sie glaubten. Hebräer 11 buchstabiert das durch, ganz beeindruckend. Und so haben wir tatsächlich eine doppelte Beziehung zum Alten Testament. Es gibt da einige Dinge, die wir hinter uns lassen sollten, die sind bloß Schatten. Jetzt haben wir die Substanz, aber es gibt einiges, was wir auch nachahmen sollten, besonders auf dem Gebiet des Glaubens. Und so geht das durch. Abraham, Henoch, Noah, Abraham, Isaak, Jakob. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist es. Josef und Mose, dann Josua und Rahab. Rahab, die erste Frau auf der Liste, erscheint im Stammbaum von Jesus. Dann die Richter, Gideon, Barak, Samson, Jephtha, David, Samuel und die Propheten. Da geht das wie heilsgeschichtlich durch. Und ihr Glaube zeigt sich in dem, was sie taten. Sie lebten immer noch im Glauben und sie starben, auch wenn sie nie sahen, was sie geglaubt haben. Der Glaube war für sie nicht nur eine einmalige Entscheidung bei einem Altarruf, einer Evangelisation, sondern ein immerwährendes Vertrauen bis zu ihrem Tod, auch wenn sie nie sahen, was ihnen versprochen wurde. Das ist das Starke dort. Und der Hebräerbrief sagt, diese Glaubenshelden, die warten noch auf uns, dass wir sie einholen, dass wir uns ihnen anschließen und dass wir dann mit ihnen gemeinsam vor Gott stehen und gemeinsam das sehen, was die Alten schon geglaubt haben. Das buchstabiert Hebräer 11, 12. Das ist ganz stark, ganz stark. Und dann in den letzten Kapiteln konzentriert sich der Schreiber auf drei Gebiete, wo wir unseren Fokus auf Jesus richten sollten. Einmal ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Es geht nicht nur um Zuschauer, sondern da ist eine Wolke der Zeugen und da steht einer an der Ziellinie. Und das ist auch der, der an der Startlinie den Startschuss gegeben hat. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Startschuss hat er gegeben, an der Ziellinie wartet er auf uns. Er ist der, der uns in Gang gesetzt hat und der uns am Ziel sehen will. Schau auf Jesus und renne weiter. Dann ist er Mittler des neuen Bundes. Und drittens, er ist der, der außerhalb des Lagers gelitten hat. Er starb den Tod eines Kriminellen. Er war ein von seinen eigenen Leuten Verstoßener, damit unser Heil gesichert ist. Und wenn wir denken, wir müssen immer im Mainstream bleiben und im Lager bleiben, bei allen uns wohlfühlen, das entspricht Jesus nicht. Und so auch eine Ermutigung, mal sich als außerhalb sehen und wahrzunehmen, da sind wir dort, wo Jesus war. Das ist normal, dass Christen außerhalb stehen und nicht in der Mitte der Institution sich wohlfühlen können. Das sagt der Hebräerbrief. Wir werden keinem anderen Brief des Neuen Testamentes so intensiv aufgefordert, auf den Herrn zu blicken. Immer wieder Kapitel 2, 9, wir sehen aber Jesus. Kapitel 3, betrachtet Jesus. 12, hinschauend auf Jesus. 12, 3, betrachtet den, der so großen Widerspruch erduldet hat und so weiter. Das mal so ein Überblick. Ich würde jetzt nochmal auf schwierige Stellen kommen, die wir heute als schwierig sehen, als problematisch. War jetzt schon viel, ja, ich weiß. Schwierige Stellen sind ja welche, die wir, wenn wir so lesen, sagen, das passt nicht in unsere Vorstellung, die wir allgemein haben, rein. Unser Glaube ist eigentlich anderes, hat andere Koordinaten und ja. Und dann ist immer die Frage, liegt es nur an der Schrift, dass die schwierig ist, oder liegen die Schwierigkeiten in uns, den Gläubigen? Also wir stimmen manchmal, mit Stellen haben wir Schwierigkeiten, damit übereinzustimmen. Das sogenannte Problem des Hebräerbriefes betrifft den Hinweis, dass Gläubige vom Glauben an Jesus so abfallen können, dass sie am Ende nicht gerettet werden. Das ist etwas, was man heute kaum hört. Es gibt viele, die lernen, einmal gerettet, immer gerettet, du kannst gar nicht verloren gehen als Christ. Geht überhaupt nicht. Das sieht der Hebräerbrief anders. Wenn er Kapitel 6 mal aufschlagt, so ab Vers 3, da steht, es ist unmöglich, dass die einmal wirklich erleuchtet wurden, und da werden ein paar Dinge geschrieben, die vielleicht nicht unbedingt unser Standard sind, aber die damals Standard waren, und die dann abfallen, sie wieder zur Buße zu erneuern, weil sie haben für sich Jesus nochmal gekreuzigt. Und da ist alles zu spät. Das ist eine ganz schwierige Stelle. Und was ganz Ähnliches haben wir nochmal im Kapitel 10. Und es gibt auch andere Warnungen noch, die durch diesen Brief laufen. Das beginnt eigentlich mit der Warnung, wie sollten wir entfliehen, wenn wir ein so großes Heil missachten. Und mit dem wir sind die Christen gemeint. Also nicht irgendwelche Leute, denen das Evangelium egal ist, sondern gläubige Christen. Wir können tatsächlich in die Gefahr geraten, dass wir unser Heil vernachlässigen. Und die meisten Gemeinden haben Mitglieder, die vom Glauben abgefallen sind. Das ist so. Damals und heute. Und das wird dann thematisiert. Kapitel 6 und 10 nochmal, wenn wir mutwillig, freiwillig, absichtlich, vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Wahrheit kennengelernt haben, gibt es kein Opfer mehr für die Sünden, steht da. Das wird von Gläubigen geschrieben, die wiedergeboren sind, erleuchtet waren, die den Heiligen Geist hatten, die das Wort Gottes geschmeckt haben, die die Kräfte des zukünftigen Zeitalters schon geschmeckt haben, also die im Himmel recht schon real in Verbindung waren. Das sind Beschreibungen, die passen nicht zu Ungläubigen. Aber die Gefahr ist, dass wir den Glauben vernachlässigen und abdriften, und dann kommt es zur Phase 2, dass wir verleugnen. Das ist nochmal ein Unterschied, ob wir nur zurückfallen oder abfallen. ein Zurückfallen, ne? Wir bleiben ein Stück auf der Strecke, das kann rückgängig gemacht werden. Ne? Wir werden auch mal schwach und versagen mal und vernachlässigen. Aber man kann tatsächlich an den Punkt kommen, wo eine Rückkehr zum Heil nicht mehr möglich ist. Und in Hebräer 6 wird nicht diskutiert, ob man das Heil verlieren kann, sondern ob man es wiederfinden kann, wenn man es verloren hat. Und die Antwort ist, man kann es nicht. Wir müssen also diejenigen warnen, die zurückfallen und abdriften, weil sie in einer Gefahr stehen, dass sie an einen Punkt kommen könnten, wo sie nicht mehr zurückkehren können. Auch wenn wir es uns anders wünschen, die Gefahr ist real. Manche sagen, es ist nur eine Hypothese, aber der Hebräerbrief sagt, nee, das ist ernst. Und dieser ultimative Punkt des Abfalls wäre, wenn sie vor der Synagoge stehen und leugnen, dass Jesus der Messias ist. Dort sagt der Schreiber, dann würden sie Jesus neu kreuzigen. Und dann könnte Jesus für sie nichts mehr tun. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir jeden Morgen, wenn wir aufwachen, fragen müssen, bin ich noch gerettet und so weiter. Ne, sondern es gibt eine Heilsgewissheit. Der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir dürfen jetzt Gewissheit haben. Aber es gibt keine Garantie, dass wir, egal was wir sonst machen, wird auf jeden Fall ankommen. Wenn wir an Jesus bleiben, werden wir ankommen, ganz sicher. Das sagt der Hebräerbrief immer wieder, sind einmal für immer gerettet. Aber wir dürfen mit Gott und mit unserem Heil nicht spielen. Wir dürfen, sollten nicht zurückfallen, oder wenn wir dabei sind, dass wir zurückfallen, dann sollten wir schauen, dass wir die Kurve nochmal kriegen, dass wir nicht völlig wegkommen vom Fenster. Also eine einmalige Entscheidung für Christus garantiert noch nichts. Sie ist wichtig, ist ein wichtiger Schritt, dem weitere Schritte folgen müssen. Es ist möglich, das Heil zu verlieren. Wenn es verloren ist, gibt es keine Möglichkeit, es wiederzugewinnen. Gott hat uns erwählt, aber das ist kein Automatismus, sondern es verlangt auch eine Kooperation mit Gott sozusagen, dass wir dranbleiben. Und der Hebräerbrief sagt, Heiligung ist genauso nötig wie Vergebung. Also nicht nur, dass Altes rauskommt aus unserem Leben, sondern dass auch Neues reinkommt von Jesus her. Gott ist ein heiliger Gott. Im Neuen Testament erst recht. Und wir reden so von der billigen Gnade, als wir sind begnadigt und da kann uns gar nichts mehr passieren. Der Hebräerbrief sagt umgekehrt, wenn dir mehr gegeben ist als im Alten, hast du mehr Verantwortung. Und wenn die im Alten Testament schon abfallen konnten, die viel weniger von Gott wussten, wie viel mehr dann ihr, wie viel schlimmer ist es, wenn ihr abfallt. Also die Folgerung ist gerade andersrum, als es in unserer Kirche gezogen wird. Deshalb ist dieser Brief wichtig. Er hilft uns beim Bibelstudium, wenn wir wissen wollen, wie Altes und Neues Testament zusammenhängt, dann brauchen wir den Hebräerbrief dafür. Wenn wir lernen wollen, uns auf Jesus zu fokussieren, wer er ist, sein Priestertum, brauchen wir den Hebräerbrief. Deswegen sagen manche, es ist das fünfte Evangelium. Wenn wir lernen wollen, was Glaube ist, wie er definiert wird, wie er sich auswirkt, Hebräerbrief. Wenn wir in der Gefahr stehen, zurückzufallen, Hebräerbrief. Gemeindezugehörigkeit, wie wichtig das ist, mit anderen Christen zusammenzubleiben, Gemeinschaft, gerade wenn man unter Druck steht, Hebräerbrief, dort finden wir das. Zeiten der Verfolgung, wenn wir unter Druck geraten, Hebräerbrief zeigt uns, wie wir da umgehen können, wie wichtig es ist, auf Christus fokussiert zu sein. Und ein geistliches Grundprinzip, das sich durch die gesamte Heilige Schrift zieht, auch im Alten Testament finden wir schon, mehr Gnade bedeutet mehr, nicht weniger Verantwortung. Ihr habt das im Alten Testament schon, wenn jemand sich einfach so ins Allerheiligste gekommen ist und zum Altar so aus Quatsch und seinen eigenen Zinnober dort gemacht hat, diesen Tod umgefallen. Wenn du das draußen im Lager gemacht hättest, hättest du das alles machen können, da wäre nichts passiert. Aber wenn du Gott näher kommst, geht es nicht mehr durch. Und wenn wir durch Christus Gott näher sind, haben wir mehr Verantwortung. Das buchstabiert die Bibel durch und im Hebräerbrief haben wir es nochmal konzentriert. Und das sollten wir uns sagen lassen. Und von daher bleibt der Brief an die Hebräer ein unverzichtbarer und wertvoller Bestandteil des Neuen Testamentes, den man in großer Ehrfurcht lesen und studieren sollte. Soweit mal, wenn es auch sehr viel war. Ich habe trotzdem schon manche Sätze gekürzt. Man kann es nochmal nachlesen.